fort de ses institutions, de ses services publics, fort de ses armées qui sont les plus efficaces d'Europe par l'engagement de ses soldats, fort de notre économie où jamais autant de Français n'ont eu un emploi, où la croissance se tient et où notre inflation est l'une des plus faibles de la zone euro.
Starke Institutionen, eine starke Armee, ein starker öffentlicher Dienst und eine starke Wirtschaft, in der noch nie so viele Menschen eine Arbeit hatten wie 2025. Mit diesen Worten hat Staatspräsident Emmanuel Macron in seiner Neujahrsansprache die Stärke Frankreichs beschrieben. Er spricht von einer Nation als einem unerschütterlichen Block, getragen von Stolz und Pathos. Ganz anders Friedrich Merz in Berlin. In seiner Ansprache zum selben Jahreswechsel klingt der deutsche Bundeskanzler so.
Unsere Wirtschaft steht unter dem Druck notwendiger Reformen, hoher Kosten und weltweiter Handelskonflikte. Zudem revolutionieren neue Technologien unsere Arbeitswelt und unser Zusammenleben. Aus diesem Befund leitet die Bundesregierung ihren grundsätzlichen Arbeitsauftrag ab. Die Erneuerung der Fundamente unserer Freiheit, unserer Sicherheit und unseres Wohlstandes für die nächsten Jahre und vielleicht Jahrzehnte.
Zwei Reden, zwei Welten. Hier die große Erzählung der Grandeur, dort die nüchterne Analyse des Reparaturbetriebs. Willkommen zurück bei Krebse, Haie, Staatsbürger. Wie starten Menschenformen? Mein Name ist Andreas Noll. In unserer ersten Folge haben wir mit Professor Thomas Meissen gelernt, dass die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Deutschen und Franzosen tief in der Geschichte wurzeln. Aber wie fühlt sich das heute an? Mein heutiger Gast, Jérémy Gagnier vom Think Tank More in Common, einer Organisation, die weltweit erforscht, was Gesellschaften heute noch zusammenhält, hat genau das untersucht. Er hat den Deutschen in den Kopf und ins Herz geschaut und eine Identität gefunden, die ganz ohne Pathos auskommt. Eine Identität, die sich über funktionierende Systeme, soziale Sicherung und die eigene Region definiert. Gagnier zeigt uns mit seiner Studie, die erst vor wenigen Wochen erschienen ist, die Deutschen wollen kein Plebiszit für die Nation wie die Franzosen. Sie wollen ein Team sein, das liefert. Doch was passiert mit diesem Teamgeist, wenn die Leistung plötzlich ausbleibt, wenn die Züge nicht kommen und die Wirtschaft stagniert? Wir sprechen gleich über das doppelte Nie wieder, über die Sehnsucht nach Solidität und warum der Deutsche eher stolz auf seine Müllabfuhr ist als auf seine Flagge. Jérémy, wenn wir ein bisschen in die Geschichte schauen, dann ist die deutsche Identität in der Bundesrepublik weniger aus einem positiven Selbstbild entstanden, also wer wir sind sozusagen, sondern ja vor allem aus der Abgrenzung von dem, was man eben nicht mehr sein wollte. Identität wurde also negativ, ja reaktiv über Vermeidung gebildet, wenn man so will. Also konkret nach Nationalsozialismus und Holocaust war ein positives nationales Narrativ moralisch diskreditiert. Also alles, was zuvor Identität gestiftet hat und was heute auch noch in den meisten anderen Ländern Identität stiftet, also Nation, Geschichte, Macht, Militär, Pathos, das galt in Deutschland als gefährlich. Identitätsbildung in Deutschland begann daher, man kann das so sagen, mit einem doppelten Nie wieder, eben nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Was ist davon im Jahr 2025 geblieben, wenn du in die Daten eurer Studie blickst?
Eine ganze Menge tatsächlich. Wenn man mit Menschen in unserer Forschung über Deutschland spricht, dann stellt man in erster Linie bei vielen eine gewisse Zerfahrenheit, eine Hemmung im Gespräch, sich einzulassen auf dieses Thema Deutschland. Was wir ganz viel erleben, ist anhaltendes Unwohlsein mit dem Begriff des Nationalstolzes, des Stolzes insgesamt. Darüber wird von vielen nicht gern gesprochen. Was wir auch erleben, ist ein Rückzug auf relativ sachliche Beschreibungen des Landes, eine gewisse Pathosfreiheit, dass man zum Beispiel die guten sozialen Sicherungssysteme lobt. Eine Person, die wirklich sagte, ja, also mit Deutschland verbinde ich vor allem gute Systeme. Also das ist ja auch wirklich so unemotional wie möglich formuliert. Und was wir auch noch feststellen, ist tendenziell der Versuch, sich über Regionen zu identifizieren. Man spricht dann viel über die Landschaften, die zum Beispiel in der eigenen Region sehr schön sind. Also auch, ich glaube, diese Deutschland als Land der vielen unterschiedlichen Regionen, die Regionen, die einfach ein bisschen harmloser daherkommen. Ich denke, diese Bewegung konnten wir schon miterleben in unserer Forschung, gerade auch im Gespräch von Angesicht zu Angesicht mit den Menschen.
Wenn du da von Regionen sprichst, sind das dann die Länder, sind das die Bundesländer, ist es dann der Föderalismus?
Das kommt meines Erachtens ganz auf die Region an. Es gibt sicherlich Regionen, die mit identitätsstarken Bundesländern zusammenfallen. Grundsätzlich wird das aber sogar noch regionaler gedacht. Ne? Also wir haben da verschiedene Fälle, die jetzt allen bekannt sein sollten. Man hat im Ruhrgebiet eine starke Identität, man hat in Altbayern eine starke Identität. Und das könnte man für die ganze Bundesrepublik so durchspielen. Also wirklich dieser Verweis darauf, wo man herkommt, wie schön es dort ist, was diese Region auch kann, was sie erlebt hat. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch im Vergleich zu Frankreich wirklich ein starkes Motiv.
Und wenn du diese Regionen jetzt nennst, Bayern, Altbayern vielleicht nicht unbedingt, aber das Ruhrgebiet ist natürlich ein Gebiet, was schon seit vielen, vielen Jahren, also vor den jüngsten Einwanderungswellen durch Einwanderung gekennzeichnet ist. Ne, im späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert Einwanderung aus Polen vor allem zunächst. Welche Rolle spielt dieses Thema Einwanderung in dem Bereich, wenn man sich identifiziert mit einer Region?
Also im Ruhrgebiet ist das natürlich in der Tat eine starke Konstante, dass man sich herkommend aus vielen unterschiedlichen Ecken zusammengefunden hat und auch in Krisen immer wieder zusammengerauft hat. Ich denke, das ist eine besondere Identität, die wir da in Teilen Westdeutschlands sehen. Insgesamt haben wir ja die Situation, dass der Begriff Einwanderungsgesellschaft für Deutschland lange ein schwieriger war, über den man auch nicht wirklich sprechen wollte, wo man vielleicht auch über Jahrzehnte verdrängt hat, dass bereits Millionen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte da sind und sich dieser Debatte nicht wirklich gestellt hat. Was wir für das Jahr 2025 sagen können, mittlerweile, dass Menschen mehrheitlich anerkennen, ja, jemand, der zu uns kommt, kann Deutsch werden und dass in der Regel Menschen auch erwerbbare Kriterien für Zugehörigkeit aufstellen. Was meine ich damit? Wenn man sie fragt, was muss jemand erfüllen, um bei uns dazuzugehören, dann sind das vor allem Dinge wie die Sprache erlernen, einer Arbeit nachgehen, die Gesetze achten und so weiter. Das heißt grundsätzlich Dinge, die sich erwerben lassen im Zeitverlauf. Zumindest nominell. Und wir haben nur Minderheiten, die sagen, nee, eigentlich kommt es darauf an, hier geboren zu sein oder von Deutschen abzustammen. Von Deutschen abzustammen wäre ja das quasi das alte deutsche Staatsbürgerrecht, das bis um das Jahr 2000 gegolten hat und lange die offizielle Doktrin war. Also wir sehen schon bei Mehrheiten, zumindest im Prinzip die Bereitschaft, sich einzulassen, auf Einwanderung zu sagen, jawohl, wir können sozusagen Einwanderung gestalten, wir können auch ein Land der vielen sein.
In Frankreich ist das ja zumindest in der Theorie relativ einfach geregelt, dem Status Franzose zu werden. Man muss sich im Grundsatz, wenn ich es jetzt mal stark verkürze, einfach auf die Grundregeln der Republik einigen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dann ist man Franzose. Wie sieht das in Deutschland aus? Gibt es da, du hast gesagt, es ist allgemein akzeptiert, dass man Deutscher werden kann, auch wenn man eingewandert ist. Gibt es da Punkte, die besonders wichtig sind, also die Sprache lernen oder ist es die Sozialisation in der Schule, die da entscheidend ist oder welche Lebenswegmarken kann man da nennen?
Es ist auf jeden Fall die Sprache, die wird sehr häufig genannt. Es ist auch, was Deutschen sehr wichtig ist, in der Regel ist Beiträge. Ne? Also, dass man nachvollziehen kann, dass im Grunde alle in dieser Gesellschaft ihren Beitrag leisten, dass sie dazu auch befähigt werden. Ne? Also darum auch dieser Fokus vieler Menschen auf die Arbeit hier in Deutschland. Und im Grunde wird von den Menschen gewünscht, ein gutes Zusammenleben. Ne? Also alles, was dazu beitragen kann, dieses Zusammenleben in der Praxis auch vor Ort wirklich zu ermöglichen. Und das hat dann tatsächlich weniger zu tun mit einem hehren französischen Staatsbürgerbegriff. Also auch wenn wir uns erinnern an im Grunde das Ideal, dass die Nation ein Plebiszit, ein tagtägliches Plebiszit sei, in dem die Personen sich neu bekennen, unabhängig davon, wo sie herkommen, zur Republik und dadurch gemeinsam Franzosen sind. Ich denke, in Deutschland entsteht das ein bisschen beiläufiger durch das Zusammenleben im Alltag, durch das Gefühl, jawohl, wir können uns verständigen, alle versuchen ihren Beitrag zu leisten.
Welche Rolle spielt dann der Begriff der Nation in diesem Zusammenhang? Ist das für die Deutschen ein Begriff, der eine große Rolle spielt, dass man sich als Nation empfindet? Oder ist es eine Gesellschaft, die irgendwie, du hast es gerade gesagt, die Gesellschaft muss funktionieren, der Staat muss funktionieren, die Gesellschaft muss einfach funktionieren und dann ist auch gut?
Der Begriff der Nation ist in unseren Gesprächen meiner Erinnerung nach sehr selten gefallen. Also ich denke, was wir in Frankreich wenn man der französischen Öffentlichkeit folgt, doch stark sieht, ne, dieser Bezug auf die großen Bezüge, die großen Referenzen, die großen Begriffe, Staat, Nation, Republik, das fällt auch im Gespräch mit Menschen aus Deutschland wirklich seltener aus. Das ist ja eben das, wovor man so ein Stück weit zurückschreckt. Die Deutschen sprechen über Deutschland als ein Land, das sich im Grunde zusammensetzt aus vielen unterschiedlichen Alltagserfahrungen, Regionen, Stärken, Leistungsansprüchen, Ambitionen, und das in seiner Gänze eine starke Figur machen kann. Man geht aber nicht so in diese stark pathosgeladenen großen Prinzipien über. Das ist ganz interessant zu beobachten.
Wenn diese stark pathosgeladenen Prinzipien bei uns in Deutschland keine Rolle spielen oder eine geringere Rolle, sagen wir mal so, dann lass uns mal über die, naja, wie soll ich sagen, die Ersatzidentitäten sprechen, die nach 1945 geschaffen wurden. Und da fällt mir jetzt ein, oder das ist, sind so die Identitäten, die gerne genannt werden. Also Föderalismus, klar, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Grundgesetz ist eine Identität, Rechtsstaatlichkeit, institutionelle Stabilität. Wenn wir das mal durchdeklinieren, welche Bedeutung hat das Grundgesetz bei euch in den Befragungen gespielt? Was haben die Leute das häufig erwähnt und gesagt, da sind wir total stolz drauf und super wichtig und dahinter können wir uns versammeln?
Also wir wissen tatsächlich auch schon aus älterer Forschung, aber auch aus unserer neuesten Forschung aus diesem Jahr, dass Mehrheiten sagen, das Grundgesetz hat dieses Land besser gemacht. Was wir auch erleben im Gespräch mit Menschen, ist eine starke Verbundenheit mit unserem demokratischen System. Das wird wiederum pathosfrei definiert und ausgesprochen, aber was schon mitschwingt, ist diese Zufriedenheit damit, dass wir ein sehr stabiles Land mit zumindest die längste Zeit über stabilen demokratischen Verhältnissen sind. Ich glaube, dieser Soliditätsanspruch, wir haben hier eine gute Ordnung geschaffen, auf die kann man sich im Grundsatz verlassen. Die meisten Menschen werden dann sozusagen nicht die einzelnen Artikel des Grundgesetzes durchbeten, wenn sie darüber sprechen, aber dieses Grundgefühl, dass unser Land gut geregelt ist, dass es eine gute Ordnung hat und dass es sich auch nicht verstecken muss für seine moderne demokratische Ordnung in der Welt, das ist schon da.
Und dann kommen wir vom Grundgesetz, der Sprung ist nicht besonders weit, zum Thema Rechtsstaatlichkeit. Da kann man ja sagen, die ist zumindest in der Medienberichterstattung oder auch wenn man Social Media betrachtet, doch zuletzt häufiger in die Kritik geraten, wenn wir da das Thema Kritik an Politikern, wo man dann auf einmal eine Hausdurchsuchung bekommt, nimmt. Wie sieht es da aus? Wie stehen die Deutschen zum Thema Rechtsstaatlichkeit? Und wie beurteilen sie den Stand der Rechtsstaatlichkeit, der Meinungsfreiheit in diesem Land?
Es ist für mich schwer, jetzt ganz verbindliche Aussagen zu tätigen über die Rechtsstaatlichkeit. Das haben wir nicht en Detail abgefragt an dieser Stelle. Was wir schon sehen in unserer Forschung seit längerem, ist, dass wir im Grunde ein demokratisches Gespräch darüber brauchen, was eigentlich Meinung ist, was auch Meinungsstreit ist, wie man den austrägt, was dazugehört, was man ertragen sollte und was man nicht ertragen sollte. Ich denke, das ist ein Thema, wo es große Verunsicherung gibt bei den Menschen, ne? Weil sie diese überscharfen öffentlichen Debatten sehen, sie fürchten sie teilweise auch, sie fürchten auch ihre eigene Beteiligung daran. Viele Leute, die sagen, das ist mir alles zu heiß, ich weiß nicht, was dann passiert, wenn ich überhaupt den Mund aufmache. Und ich denke, diese Beklemmung, damit haben wir es eigentlich zu tun im Moment. Das ist im Grunde im Moment wenig geteilte Freude an lebendigen Debatten gibt. Das ist unser Problem.
Hast du denn den Eindruck, die Deutschen sind ein debattenfreudiges Volk in diesem Zusammenhang? Also lieben sie die scharfe Debatte, die scharfe Meinungsauseinandersetzung, um dann einen gesellschaftlichen Konsens irgendwie zu finden?
Das ist eine ganz interessante Frage und ich denke, hier gibt es große Unterschiede je nach Bevölkerungsgruppe. Es gibt Bevölkerungsteile, die wirklich ein ausgeprägtes, ich sag mal, liberaldemokratisches Wertbild haben, die wirklich sozusagen Debatte, auch pluralistische Auseinandersetzung als Selbstwert begreifen und auch Freude daran haben. Also Meinungsstreit als etwas Fruchtbares begreifen. Die klassische liberaldemokratische, auch parlamentarische Lesart, die Freude am Konflikt hat und die auch ohne Konflikt in seiner friedlichen Austragung sich nicht definieren kann. Wir haben aber auch Bevölkerungsteile, und das ist im Grunde meines Erachtens nichts Neues, die selbst weniger Erfahrung haben mit Meinungsstreit, die davor auch mehr Sorge haben, die sich unwohler damit fühlen, sich da selbst zu exponieren und die manchmal auch stärker das Gefühl haben, Politik ist vor allem etwas, das stark an einem Strang ziehen sollte, um gute Lösungen zu finden. Das ist, wie gesagt, wirklich nichts Neues. Diese Unterschiede hätte man bestimmt vor ein paar Jahrzehnten schon genauso gefunden. Und dann geht es eben darum, eine Debatte zu gestalten, wo einerseits die sich wohlfühlen, die sagen, ich habe da aber richtig Lust drauf, ich möchte mich kabbeln, ich möchte gemeinsam zur Wahrheit durchbringen, indem ich auch konfrontiert werde. Und denen, die sagen, nämlich geht es eigentlich darum, dass Politik gute Lösungen schafft, dass ich da gut repräsentiert werde, dass da vernünftige Leute sind. Und das hat ja in unserem Land auch lange gut funktioniert, ne, mit diesen unterschiedlichen Präferenzen umzugehen. Und das kann uns auch wieder erneut gelingen.
Wenn wir beim Stichwort sind, das hat bei uns im Land gut funktioniert, sind wir vielleicht auch beim Thema institutionelle Stabilität, habe ich gerade schon mal genannt. Wie wichtig ist das aus der Sicht der Befragten, um zu einer deutschen Identität zu kommen? Und wie sehr wird die institutionelle Stabilität hier geschätzt im Land?
Das ist ungeheuer wichtig. Also zwei Begriffe, die sich wirklich aufgedrängt haben in unseren Fokusgruppen, waren die Stabilität und die Solidität. Und ich würde noch hinzufügen, die Verlässlichkeit. Diese Ambition, in einem Land zu leben, auf das man sich wirklich rundum verlassen kann, das haben wir schon als sehr, sehr deutsch wahrgenommen in unserer Forschung. Und das kam auch proaktiv auf. Ne? Es ist weniger, um es mal mit Frankreich abzugleichen, es ist weniger die Grandeur, die Größe. Es ist nicht sozusagen die gemeinsame Ambition, ein besonderes Land zu sein, sondern es ist die Ambition, ein besonders solides Land zu sein. Das hat uns förmlich entgegengeschrien.
Aber heißt das nicht dann im Umkehrschluss auch, dass wir uns jetzt in einer massiven Krise befinden müssten, weil ja ganz offensichtlich ist für jeden, egal auf welcher Seite des politischen Spektrums man steht, dass eben sehr, sehr viel in diesem Land, was Institutionen anbelangt, was Stabilität anbelangt, also ob man die wirtschaftliche Entwicklung nimmt, ob man die Infrastruktur sich anschaut, dass da ganz, ganz viel im Argen liegt?
Ja. Das ist einer der zentralen Problempunkte, die wir in unserer Forschung festgestellt haben, dass wir im Grunde einen enormen Soliditätsanspruch haben. Wir haben auch einen Leistungsanspruch, einen Performanceanspruch an dieses System. Wenn man Menschen fragt, wofür steht eigentlich Deutschland, wofür kennt man Deutschland, dann ist da eigentlich dieser Anspruch in den Köpfen der Menschen, und der ist natürlich auch über Jahrzehnte gelernt, ein besonders leistungsstarkes, auch ein besonders innovatives und dabei grundverlässliches, grundsolides Land zu haben. Und genau diese Ambition, die leidet im Moment, weil die Leute eben sagen, ich spüre hier eine wirtschaftliche Stagnation, ich bin im Moment nicht ganz zufrieden mit unseren Infrastrukturen, ich habe insgesamt politisch nicht das Gefühl, dass es vorangeht, und das schmerzt Menschen in unserer Forschung. Im Moment sagen Mehrheiten, dieses Land ist eher im Abstieg befindlich, international. Und das ist wirklich hier der zentrale Druckpunkt, zu sagen, wir haben eine schwierig gewonnene Identität nach dem Krieg, die sich vor allem definiert über Solidität, über Leistungsbereitschaft, über Leistungsstärke, über Verlässlichkeit, und die just in diesen Kernpunkten im Moment so ein bisschen ins Wanken gerät. Und das tut Menschen weh, und damit müssen wir sehr, sehr bewusst umgehen. Das ist nichts, was wir schnell weglächeln können, so nach dem Motto, habt euch mal nicht so, seid mal ein bisschen locker. Wir rühren hier wirklich an das, was Menschen über Jahrzehnte eingeübt haben, wenn sie sich vor dem Ausland rechtfertigen sollen dafür, wie die Bundesrepublik Deutschland so ist.
Aber wenn das jetzt so krisenhaft wahrgenommen wird, welche Auswegmanöver kann man denn da fahren als Bürgerin und als Bürger? Kann man sich dann, hast du den Eindruck, dass dann irgendwie ein Ausweg sein könnte, was die Leute dann auch ins Auge fassen, sich stärker auf die kulturelle oder die historische Identität zu stützen?
Also wir sehen natürlich, dass Leistung und Solidität nicht der einzige Identitätsanker ist. Ich habe es vorhin schon angesprochen, es gibt starke regional-kulturelle Identitäten auch tatsächlich über Tradition, über die Schönheit der Landschaft, über schöne Städte und so weiter. Das funktioniert ja alles weiter, das ist gar nicht das Problem. Aber ich würde die Frage tatsächlich ein bisschen umdrehen und sagen, gibt es vielleicht wirklich Dinge, wo Politik und die großen Akteure auch diesen ja wirklich über Jahrzehnte erworbenen Soliditäts-, Stabilitäts-, Leistungsanspruch auch wieder stärker bedienen müssen mit ihrer Zukunftsplanung, mit den Ambitionen, die sie auch teilen mit der Bevölkerung, dafür, wie sich dieses Land entwickeln kann. Ne? Natürlich sollte man sich keine Illusionen machen und sagen, gerade wenn sich globale Verhältnisse verschieben, dass man im Grunde wieder zurückkehren kann zu dieser insbesondere auch westdeutschen Bundesrepublik der 1980er Jahre, die überall nur Bewunderung ökonomisch hervorgerufen hat. Aber gleichzeitig zu sagen, dieses Land lebt auch von dem Anspruch, ein besonders leistungsstarkes, ein besonders verlässliches zu sein. Und wie übersetzen wir das eigentlich in die derzeitige Lage? Welche Investitionen tätigen wir? welche Ambitionen stellen wir auch auf und sagen als Politik zum Beispiel, wir sind jetzt aber nicht zufrieden mit dem Zustand. Es kann nicht sein, dass wir zum Beispiel im Bahnverkehr solche Probleme haben. Das entspricht nicht dem Selbstverständnis unseres Landes und wir packen das jetzt an und wir machen auch einen Plan dafür, wie das besser werden kann und wir informieren systematisch darüber, wie es wieder besser wird.
Okay, das ist der Blick in den Reparaturbetrieb der Politik sozusagen. Das ist natürlich auch das Mantra, was jede Regierung dann formulieren wird, dass es besser wird in Zukunft. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf einen Punkt, den hast du jetzt schon mehrfach erwähnt, das ist das Stichwort schöne Landschaften, tolle Regionen. Da ist man ja relativ schnell auch beim Thema Heimat. Ne? Identität und Heimat ist ja auch eng verbunden. Heimat ist so ein Begriff, unübersetzbar in viele Sprachen, ins Französische definitiv. Das kann man einfach nicht übersetzen. Was verbinden die Menschen in Deutschland mit dem Begriff Heimat? Wie wichtig ist dieser Begriff gewesen bei euren Befragungen?
Das ist ein unglaublich spannendes Thema. Also wir haben einerseits gefragt, betrachten Sie Deutschland als Ihre Heimat oder nicht? Und da sagen tatsächlich über 80% jawohl, ich betrachte Deutschland als meine Heimat. Wir wissen aber zugleich auch, dass Menschen im direkten Gespräch von Angesicht zu Angesicht mit diesem Begriff durchaus auch fremdeln können, wenn sie Angst haben, dass er zu national gelesen wird. Ne? Dass man damit verbindet eine allzu national geprägte Heimatliebe. Dann rudern viele Menschen zurück. Ich denke, was wir stark spüren bei unseren Befragten, und das drückt sich auch aus in ihren häufigsten Gefühlen gegenüber Deutschland, ist eine tiefe Verbundenheit. Mhm. Also man passt sehr genau auf, man möchte auf gar keinen Fall, oder die meisten Menschen möchten nicht übertreiben. Sie wollen sich nicht als starke Patrioten gerieren oder viele haben auch Probleme damit, von Liebe zu Deutschland zu sprechen, aber eine tiefe Verbundenheit. Das Gefühl, da komme ich her, es ist ein schönes Land, meine Region ist auch sehr schön, ich schätze das, ich schätze auch meine Einbindung vor Ort, meine Familie lebt hier, das ist der Ort, an dem ich glücklich sein kann. Also wieder relativ pathosfrei, relativ stark auch über das Alltagserleben definiert, relativ weit weg von, wie gesagt, französischen Ansprüchen, jetzt in einer der großen Nationen dieser Welt zu leben, sondern wirklich das Gefühl, nee, hier kommen wir her, hier ist es schön, hier können wir auch zusammen leben.
Bevor wir auf die großen Nationen kommen, vielleicht nochmal die Frage, ist sicherlich eine umstrittene Definition, aber kann sich Heimat verschieben? Also ich persönlich würde immer die Heimat damit verbinden, da wo ich geboren wurde, da wo ich meine Kindheit verbracht habe. Aber das muss ja nicht die Definition sein, die irgendwie heute allgemein gültig ist. Wie sehen die Menschen das bei euch in der Befragung? Ist Heimat dort, wo man lebt oder da, wo man verwurzelt war am Anfang seines Lebens?
Also mit Rückblick auf die vielen qualitativen Forschungsgespräche, die wir mit Menschen aus Deutschland die letzten Jahre geführt haben, würde ich sagen, viele würden sagen, Heimat ist vor allem ein Gefühl. Heimat ist dort, wo ich glücklich sein kann mit meinen Lieben. Und das kann sich natürlich verschieben. Für manche bleibt das immer dieselbe Region, weil sie da sehr verbunden sind. Für andere ändert sich, weil sie umziehen oder weil sie sich kosmopoliter fühlen. Das ist auf jeden Fall wandelbar. Es ist was sehr Persönliches für die meisten Menschen und das finden sie auch gut so. Das ist etwas, was sie auch definieren wollen. Ich glaube, auch dieser Autonomieanspruch der Menschen kam sehr schön raus in unserer Forschung. Sie suchen sich das aus. Sie suchen sich aus, was an ihrer Region gefällt, inwiefern sie sich auf Deutschland als Ganzes einlassen wollen. Was das auch mit ihren persönlichen Vorlieben zu tun hat, mit ihren Hobbys und so weiter. So würden sie das definieren in ganz vielen Fällen.
Das heißt, Heimat wird dann auch zum Begriff für die Generation, die nach Deutschland einwandert? Oder erst für die erste Generation, die dann in Deutschland geboren wird?
Wir haben tatsächlich Aussagen von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die sagen, jawohl, Deutschland ist meine Heimat. Auch in unserer großen quantitativen Erhebung sagen Mehrheiten der Menschen mit Migrationsgeschichte, jawohl, Deutschland ist meine Heimat. Ja, das tun sie.
Und wo fremdeln diese Menschen, wenn wir jetzt schon mal bei den Menschen mit Migrationshintergrund sind? Wo fremdeln diese Menschen mit diesem Land? An welchen Punkten stören sie sich?
Also was wir auf jeden Fall messen und worüber es sehr wichtig ist zu sprechen, ist, dass wir schon natürlich gesteigertes Ausschlusserleben haben unter Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Mehr von ihnen als von Menschen ohne Einwanderungsgeschichte sagen, so richtig gehöre ich hier nicht dazu. Sie haben uns auch berichtet in der Forschung von tagtäglichen Anerkennungskämpfen, dass dann doch noch gefragt wird, ja, wo kommst du wirklich her? Und dass man sich eigentlich immer weiter rechtfertigen muss. Das war interessant, das betrifft gerade auch Menschen aus Einwanderergruppen, die schon vor relativ langer Zeit gekommen sind. wo dann viele das Gefühl haben, okay, also wenn es jetzt Ressentiment gibt, dann wendet es sich in allererster Linie gegen die, die sozusagen in jüngerer Zeit dazugekommen sind, aber gleichzeitig müssen wir uns da auch noch mit rechtfertigen. Also man kommt nie wirklich an. Das ist ein Motiv, was wir relativ häufig gehört haben, gerade im Gespräch auch ausdrücklich mit Menschen mit Einwanderungsgeschichte.
Und gibt es denn die, wo du gerade diese verschiedenen Generationen der Einwanderung beleuchtest, gibt es denn die Vorbehalte dann auch zwischen diesen Generationen? Also dass dann die alte Generation, die eingewandert ist, sage ich jetzt mal in den 70er Jahren oder noch früher in den 60er Jahren, dass die dann stark reserviert auf die neue Einwanderergeneration blickt, weil sie Angst hat, dass das statusgefährdend für das eigene Leben sein kann.
Also ich denke, wir haben in unserer Forschung beides gesehen. Wir haben Solidarität gesehen unter Menschen, die diese Erfahrung des Einwandern oder mit der Familie eingewandert sein teilen. Wir haben aber auch Leute gesehen, die schon klar gemacht haben, sie wollen sich hier abgrenzen. Für beides haben wir Stimmen gesehen. Ich denke, auch Menschen sind sehr komplex. Das kann auch zwischen zwei Gedanken changieren, je nachdem, was ich gerade klar machen will mit dem, was ich sage. Ne? Ob ich gerade versuche zu sagen, aber ich gehöre wirklich dazu, ich bin schon sehr, sehr lange da. Oder ob ich darüber nachdenke, wie es eigentlich Menschen mit Einwanderungsgeschichte insgesamt geht in diesem Land. Das ist sehr komplex. Das ist auch natürlich emotional sehr belastend für diese Menschen. Und da ist auf jeden Fall viel, viel Gesprächsbedarf da. Also diese Frage der Zugehörigkeit, auch sich sicher sein zu können, jawohl, ich gehöre jetzt dazu. Das ist für Menschen unglaublich wichtig. Und es wird ihnen teils sehr schwer gemacht, diese Sicherheit zu entwickeln.
Habt ihr bei euren Gesprächen auch thematisiert, dass es ja auch eine europäische, eine übergeordnete, übernationale Identität geben können? Oder kommt da keiner auf die Idee, auch das für sich in Anspruch zu nehmen?
Also wir haben tatsächlich gefragt, ob die europäische Einigung Deutschland eher zu einem besseren oder schlechteren Land gemacht hat. Und da haben wir in der Tendenz mehr Menschen, die sagen, das hat uns zu einem besseren Land gemacht. Es gibt auch Menschen, die wirklich uns von Angesicht zu Angesicht sagen, mir ist Europa eigentlich mindestens genauso wichtig wie unser deutscher Nationalstaat. Und ich denke, im praktischen Erleben vieler Menschen ist das schon ein Ding, ne? Dass sie reisen können, dass sie sich frei bewegen können, dass unser Kontinent zum, man muss ja sagen, wirklich leider zumindest bis vor wenigen Jahren ohne Krieg auskam. Das ist schon etwas, wenn man mit Menschen darüber spricht, womit sie sich verbunden fühlen können. Ich glaube, was man weniger erwarten sollte, gerade in der Breite der Gesellschaft, ist proaktiv im Gespräch ein Bezug auf die Europäische Union. Das kommt seltener vor. Das ist eher was Gefühltes, was Erlebtes.
Die europäische Identität muss ja nicht mit der Europäischen Union zusammenhängen, sondern die europäische Identität kann ja auch eine Art der Zugehörigkeit und der Nähe zu anderen Staaten, also zu den Holländern, zu den Polen, zu den Franzosen etc., kann sich auch dadurch speisen. Aber das habt ihr nicht in Einzelheiten abgefragt.
Nicht in Einzelheiten, aber wir können schon aus unseren qualitativen Gesprächen von Angesicht zu Angesicht sehen, das spielt für gewisse Bevölkerungsteile eine Rolle. Da muss man auch ganz klar sagen, da gibt es auch Bildungsunterschiede. Also es gehört einfach viel mehr zum Selbstbild zum Beispiel akademischer Bevölkerungsteile zu sagen, ich fühle mich auch mit anderen Ländern verbunden. Das gilt natürlich auch für Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die das öfter sagen. Und manche Menschen, die sagen, nee, also ich fühle mich eigentlich in allererster Regel hier mit meinem Land und meiner Region verbunden. Und das ist ja in dem Sinn keine Überraschung in diesem Land, dass es da einfach unterschiedliche Orientierungen gibt.
Jetzt haben wir in der politischen Sphäre ja mit einer Rechtsverschiebung, wenn man so will, zu tun. Wenn man sich die jüngsten Wahlen anschaut im Bundestag oder auch in den Landtagen, macht sich das eigentlich auch bemerkbar? Oder hat sich das bei euch bemerkbar gemacht in den Umfragen, dass ja so etwas wie Nationalismus eine größere Rolle spielt als vielleicht früher noch?
Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es eine größere Rolle spielt, aber natürlich, wir sehen auch bei vielen Abwehrreflexe, darüber müssen wir sprechen in unserem Land, ne? In der Frage, ob es so etwas gibt wie das typische Deutsche, das man beschützen muss oder nicht. Da sehen wir schon große Bevölkerungsanteile, die da zustimmen, ne, die auch das Gefühl haben, die deutsche Identität ist auch etwas Zeitloses, die es zu bewahren gilt und die gerade auch wachsende Vielfalt eher als Bedrohung für sich selbst wahrnehmen. Also hier sehen wir auch starke Unterschiede in der Bevölkerung. Ne. Es gibt Bevölkerungsteile, die halten im Grunde die Vielfalt hoch, die halten auch die kulturelle Offenheit hoch und dann jene, die sich eher auf eine Abwehrhaltung festlegen. Und das sind.
Aber was wollen die dann bewahren? Was soll da bewahrt werden? Wir haben am Anfang des Gesprächs gesagt, okay, diese patriotische Pathos-Erzählung, die haben wir in Deutschland nicht so stark. Wir haben eher den Stolz darauf, dass dieses Land sehr gut funktioniert hat, sage ich jetzt einfach mal. Im Moment haben wir ja da das ein oder andere Problem. Also den Stolz auf Institutionen, auf die schönen Landschaften etc. Wo liegt dann der Punkt des Bewahrens? Was muss bewahrt werden? Muss bewahrt werden, dass dieses Land gut funktioniert, oder was muss bewahrt werden?
Das kommt so ein bisschen auf die Gruppe an, mit der man spricht. Ich würde schon sagen, natürlich, es gibt da einen harten Kern. Es gibt Menschen mit rassistischen Einstellungen. Die gibt es. Das können wir auch messen. Die sagen, ich muss dieses Land vor Menschen, die hinzukommen, schützen. Diese Teile gibt es. Darüber muss man auch ganz klar sprechen. Es gibt natürlich auch bei vielen die Sorge um den Verlust dessen, an woran man gewöhnt war. Ne? Also ein Gefühl davon, wie unser Land früher war. Und dass sich das ändert in Zeiten wie diesen, ja, dass wir es mit globalen Migrationsbewegungen zu tun haben, dass unser Land in der Tat vielfältiger wird. Dieser Wandel ist für manche Menschen nicht einfach. Ne? Und sie vergleichen dann im Grunde das, was sie kannten, was sie für gegeben hielten, mit dem, was sie erleben, wo sie sich vielleicht auch ein bisschen weniger vertraut mitfühlen, wo sie auch nicht unbedingt wissen, wohin geht das. Und ich glaube, ne, gerade diese Menschen in der Mitte, die eben jetzt kein geschlossen rassistisches, nationalistisches Weltbild haben, da auch ein Gespräch drüber zu führen mit der Gesellschaft in ihrer Breite. Wer können wir eigentlich gemeinsam in dieser heterogener gewordenen Bevölkerung sein? Was kann uns dann gemeinsam definieren? Worauf können wir uns alle einigen? Das ist dann der Schlüssel zu sagen, wir moderieren diesen Prozess auch. Ne? Wir finden im Grunde zu einem gemeinsamen Selbstverständnis, oder wir versuchen es zumindest. Und das ist, glaube ich, das, was man dann forcieren muss.
Hast du das Gefühl, dass diese deutsche Position, dieses deutsche Verständnis, was ihr da herausgearbeitet habt über eure Befragung, also ich sag's nochmal, stolz auf die Institutionen, stolz auf froh sein über das Eingebundensein in der Gesellschaft, die Landschaft, dass das etwas krisensicherer ist für eine Gesellschaft, dieses Verständnis, als sagen wir mal ein pathosgeladenes Verständnis, wie man es vielleicht in Frankreich hat?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also das deutsche Modell, wenn man es vereinfachend so nennen möchte, hat natürlich für sich, dass es weniger von Rhetorik lebt und mehr von Alltagserfahrung, ne? Also gerade auch regional. Also es sind wahrscheinlich in Süddeutschland viele Menschen, die dann stolz sind auf ihre Betriebe vor Ort und die sich da, na, wie schön das alles läuft bei ihnen. Das ist natürlich dann ein Riesenproblem, wenn das ins Stottern kommt, so wie im Moment gefühlt für viele Menschen, ne? Weil man war ja schon pathosfrei unterwegs, man hat sich ja schon zurückgezogen auf eine relativ harmlose, unverfängliche Position, aber die muss man dann auch haben. Ne? Also wenn wir ein Land wie Frankreich nehmen, wo man natürlich auch unglaubliche Unzufriedenheiten hat, gerade im ländlichen Raum, wo die Leute ja auch sagen, das spiegeln ja auch unsere Kollegen aus Frankreich, die Infrastruktur ist schlecht, die soziale Versorgung ist unzureichend, wir haben auch ein gewisses Ressentiment vielleicht gegen die großen Städte, da hat man das auch ja alles auch.
Ja.
Aber der Punkt ist, glaube ich, es gibt dann unterschiedliche Reflexe, auch seitens der politischen Eliten in Frankreich und Deutschland, damit umzugehen. Und in Frankreich gibt es wahrscheinlich eher die Tendenz, dann in die Rhetorik zu gehen und in der Rhetorik auch starke Zukunftsbilder aufzumachen. Und dann ist dann quasi eher die offene Flanke, kann man diese Rhetorik auch mit Leben füllen oder bleibt es eine Luftnummer? In Deutschland ist es in gewisser Weise andersrum, was schon spannend ist. Ne? Also hier fällt es Politik wahrscheinlich auch schwer, in mutigen Bildern darüber zu sprechen, wer man eigentlich sein will und was man erreichen will. Ne? Also dann kann es sein, dass vielleicht sogar gute Politik gemacht wird regional, aber im Grunde niemand in der Lage ist zu sagen, so, wir packen uns jetzt mal am Schopf und wir ziehen uns da raus.
In Frankreich würde man sagen, also jetzt wirklich parteiübergreifend, egal ob man rechts, links, in der Mitte, wo auch immer steht, natürlich, okay, das läuft jetzt gerade nicht gut, aber das wahre Frankreich, das ist natürlich unser großes Ziel und dieses große Bild von der großen französischen Idee, die bleibt davon unberührt und der streben wir nach. Ne? Das wäre in Deutschland ja völlig undenkbar.
Genau, ne, also diese höheren Prinzipien, die fehlen uns. Wir können uns natürlich darauf zurückfallen lassen, dass wir ein schönes Land sind mit viel Kultur und Geschichte. Das können wir schon. Aber eigentlich haben wir auch einen ganz starken Performanceanspruch, gerade auch im Alltag. Und wenn der kriselt, dann fehlen uns so ein bisschen die mentalen Mittel, damit umzugehen, ne? Weil wir uns eben nicht flüchten können in eine große Erzählung von unserem Land.
Hast du eine Erklärung, woher diese Unterschiede kommen? Der Mensch kommt unformatiert auf die Welt und dann auf einmal entwickelt sich ja in Deutschland ein anderer Blick auf den Staat, ein anderer Blick auf die Nation als in Frankreich. Und das ist da offensichtlich der Fall auch bei Menschen, die zugewandert sind, also die neu in diese Gesellschaft hineinkommen. Wer ist dafür verantwortlich, dass diese Bilder geprägt werden? Ist es bei uns die Schule? Sind es die Medien? Ist es die politische Debatte? Ich meine, man kommt ja nicht als Föderalist auf die Welt, sondern das ist ja irgendein ein Prozess, der da entsteht, um überzeugt zu sein, dass dieses System so gut funktioniert und nicht anders funktionieren sollte.
Also ich glaube, das ist wirklich eine Teamaufgabe oder eine Teamleistung aller beteiligten Akteure, und zwar im Großen und im Kleinen. Ne? Dann nämlich die Großen wie die Politik, die Medien, die großen Wirtschaftskonzerne auf der einen Seite, aber auch das tagtägliche Erleben, die Gespräche mit Lehrerinnen und Lehrern, die Gespräche mit der eigenen Familie, auch das Selbstverständnis in den Regionen. Das muss man alles zusammendenken, ne? Wie es Menschen prägt. Und ich glaube, was wirklich auch bei uns im Alltag sehr stark gelebt wird, ist die Bedeutung der Region, die Bedeutung der Anstrengung im Kleinen, die Bedeutung des Vereinswesens, ein Bewusstsein dafür, dass unsere nationale Ebene schwer belastet ist. Und das wird einem ja auch in der deutschen Schule zu Recht vermittelt, wenn man mitbekommt, wie Medien über Deutschland sprechen. Das ist im Grunde ein Mosaik, das sich zusammensetzt, dass unser Land eher seine Kraft zieht aus der Leistung im Kleinen, aus den guten Systemen. Das ist ja auch, was Menschen dann wichtig ist im Gespräch. Da legen sie auch ihre Ambitionen rein. Ne? Also ein Zug, der in Deutschland zu spät kommt, ist ein Problem, weil er passt nicht zu unserem Selbstbild. Das ist eine ganz alltägliche Erfahrung, dass mein Zug zu spät ist. Aber ich habe gelernt, eigentlich, dass der pünktlich sein müsste. Und so wird im Grunde ein nationaler Anspruch geformt, von dem man natürlich in dem Moment nicht sagt, das ist jetzt meine Ambition für Deutschland. Aber da passiert was mit unserem Selbstbild. Das, was ich erwartet hätte, tritt nicht ein. Und wenn wir das nun vergleichen mit Frankreich, wo wir natürlich in den Medien, in der Politik, aber auch in der Schule der Republik sozusagen eine ganz andere Rhetorik haben, ein ganz anderes Gewöhnen der Menschen an die Bedeutung der einen großen Republik, die unsere republikanischen Versprechen garantieren muss, gewährleisten muss, wo auch auch gewisse Standardisierungen, zum Beispiel im Bildungssystem, schon stärker ausgeprägt sind als bei uns, wo man im Grunde 16 eigene Systeme hat, schon im Schulunterricht, wo man sich auch sehr stark beschäftigt mit der eigenen Region, dann wird das natürlich im Verlauf eines Lebens große Unterschiede machen.
Das war Jérémy Gagnier vom Think Tank More in Common. Die ganze Analyse über deutsche Identitäten habe ich in den Shownotes verlinkt. Ein Gespräch, das hängen bleibt. Vor allem dieser Gedanke. Wir Deutschen haben uns eine Identität gebaut, die auf Funktionalität beruht. Wir sind stolz auf das, was klappt. Das macht uns einerseits krisenanfällig, wenn der Zug mal wieder Verspätung hat, aber es macht uns auch zu Pragmatikern. Wir brauchen kein großes Pathos, um uns als Team zu fühlen. Wir brauchen einen Plan, der funktioniert. Vielleicht ist das die große Erkenntnis heute. Während in Frankreich die großen Begriffe wie Nation und Republik den Rahmen halten, ist es in Deutschland das tägliche Zusammenraufen im Kleinen, im Verein, im Betrieb, in der Region. Aber wie fängt das eigentlich genau an? Woher kommt dieser deutsche Fokus auf das Sachliche, das Handfeste? Und warum scheint uns das Natürliche oft wichtiger zu sein als das Staatliche? In der nächsten Folge gehen wir dorthin zurück, wo fast jeder Staatsbürger seine Reise beginnt, in den Kreissaal. Wir schauen uns an, wie Deutsche und Franzosen auf die Welt kommen. Wir sprechen über die Verehrung der Hebammenkunst in Deutschland und den doch stärker technokratischen, staatlich organisierten Blick auf die Geburt in Frankreich. Und wir fragen uns, werden wir schon im Kreissaal zu den Bürgern gemacht, die wir später sind? Mein Name ist Andreas Noll. Vielen Dank fürs Zuhören.
und bis zur nächsten Folge von Krebse, Haie, Staatsbürger.